Stell dir vor, du willst heute ein Haus bauen. Was machst du da ganz konkret? Du gehst zur Bank, legst deine Gehaltsnachweise auf den Tisch.
Genau, und ein Algorithmus prüft dann im Hintergrund deine Kreditwürdigkeit.
Richtig. Und wenn die Zahlen stimmen, ja, dann fließt das Geld. Oder nehmen wir mal etwas viel Alltäglicheres. Du brauchst dringend ein bestimmtes Buch.
Oh ja, der Klassiker.
Du öffnest abends im Bett so eine App, wischt ein paar Mal über den Bildschirm und zack, am nächsten Tag liegt das Paket völlig anonym vor deiner Haustür.
Das Ganze ist halt unglaublich effizient.
Und extrem präzise.
Und mal ganz ehrlich zu uns selbst, völlig unpersönlich.
Die Transaktion ist sauber, kühl und in genau dem Moment vorbei, in dem das Geld abgebucht wurde.
Ja, es ist ein System, das quasi besessen davon ist, jegliche menschliche Reibung zu eliminieren. Wir lieben diese sauberen Trennlinien in unserer modernen Welt einfach. Das gibt uns ein tiefes Gefühl von Unabhängigkeit.
Stimmt, weil ich niemandem was schulde, also emotional meine ich.
Ganz genau. Wenn du der Bank Raten für dein Haus schuldest, dann schuldest du ihr Geld. Aber du schuldest ihr eben keine emotionale Treue, keine, ich sag mal, lebenslange Dankbarkeit.
Ich muss mich nicht auf die Straße stellen und den Bankdirektor für seine unglaubliche Güte loben.
Richtig, dein Leben gehört weiterhin dir.
Aber genau diese Unabhängigkeit, die wir heute so selbstverständlich finden, die würde in einer anderen Zeit unseren absolut sicheren Untergang bedeuten.
Definitiv.
Wir tauchen heute in diesem Deep Dive tief in die Notizen aus einem echt faszinierenden Vortrag von Dr. David De Silva ein. Seine Forschung, die konzentriert sich so auf die kulturelle Welt des Mittelmeerraums im ersten Jahrhundert.
Eine völlig andere Welt.
Ja, absolut. Und unsere Mission für diese Analyse ist es, das verborgene Betriebssystem dieser antiken Welt zu entschlüsseln. Historiker nennen das System Patronage und Gegenseitigkeit.
Das ist quasi der Motor der damaligen Gesellschaft.
Genau. Wir betreten hier nämlich eine Welt, in der diese kühle Effizienz von heute völlig unbekannt war. Beziehungen waren da die absolut einzige Währung, die überhaupt einen Wert hatte.
Der Kontrast zu unserer heutigen Realität könnte echt kaum drastischer sein.
Wie meinst du das genau?
Also, wenn du in dieser antiken Welt, sagen wir mal im Römischen Reich oder im Nahen Osten des ersten Jahrhunderts, ein Bedürfnis hattest, dann war deine erste Anlaufstelle niemals eine Institution.
Also keine Bank, keine Behörde.
Genau, es war immer eine Person. Ob das jetzt ein Darlehen nach einer schlechten Ernte war, politischer Schutz oder auch nur eine Arbeitsstelle. Der römische Philosoph Seneca hat dieses ständige Geben und Nehmen von Gefälligkeiten mal als den Hauptklebstoff der menschlichen Gesellschaft bezeichnet.
Der Hauptklebstoff, das ist ein starkes Bild.
Ja, weil es nicht einfach nur eine nette Geste unter Nachbarn war. Dieses Beziehungsgeflecht war das tragende Gewebe. Ohne das wäre die Gesellschaft sofort in sich zusammengefallen.
Okay, aber wenn ich jetzt weder Amazon noch eine Bank um die Ecke habe, wie sah dann so ein ganz normaler Dienstag für mich aus? Ich meine, wenn ich nicht gerade zur winzigen Elite gehörte, die auf einem Berg von Gold saß, wie habe ich meinen Alltag überlebt?
Das Überleben hing fast vollständig von diesem System der Patrone und Klienten ab.
Okay, lass uns diese Rollen mal kurz definieren.
Oder einfach nur ein sehr guter Name in der Stadt.
Und der Klient?
Ein Klient war jemand, der Hilfe brauchte, um zu überleben oder eben gesellschaftlich voranzukommen.
Okay.
Der Patron gewährte dem Klienten also eine Gunst. Vielleicht überließ er ihm ein Stück Land zur Pacht, lieferte Saatgut oder, ganz wichtig, er beschützte ihn vor einem korrupten Steuereintreiber.
Und der Klient zahlt das dann einfach in Raten zurück, wie bei einem Kredit heute.
Eben nicht in materiellen Raten. Und das ist der absolute Kern dieses Systems. Der Patron tat das in den seltensten Fällen aus purem Altruismus.
Sondern?
Im Gegenzug für diese Gunst schuldete der Klient dem Patron etwas viel Wertvolleres als Geld. Nämlich unbedingte Dankbarkeit, lebenslange Loyalität und vor allem die Pflicht, den Ruf des Patrons in der Öffentlichkeit unermüdlich zu steigern.
Warte mal, er musste also quasi Werbung für ihn machen.
Genau das. Der Klient musste auf den Marktplatz gehen und wirklich jedem erzählen, wie großartig, großzügig und mächtig sein Patron ist.
Krass.
In einer Gesellschaft, in der Ehre und Ruf echte politische Macht bedeuteten, bauten sich Patronen durch dieses Netzwerk an Klienten ihre Machtbasis auf. Je mehr Menschen dir öffentlich Dankbarkeit schuldeten, desto mächtiger warst du.
Das erinnert mich extrem an diese berühmte Eröffnungsszene aus dem Film Der Pate.
Oh ja, perfektes Beispiel.
Da kommt dieser verzweifelte Mann zu Don Corleone, bittet um Rache für seine Tochter und der Pate gewährt diesen Gefallen. Aber er verlangt eben kein Geld.
Nein, er sagt diesen berühmten Satz.
Genau, er sagt sinngemäß, eines Tages, und dieser Tag wird vielleicht nie kommen, werde ich dich bitten, mir einen Dienst zu erweisen. Ich habe in den Notizen zu den Quellen gesehen, dass da genau diese mediterrane Mafia-Analogie gezogen wird.
Weil sie die Psychologie dieses Systems einfach perfekt einfängt. Die Schuld ist eben nicht quantifizierbar.
Ich kann das also nicht abarbeiten.
Richtig. Ich kann dem Paten diesen lebensrettenden Gefallen niemals adäquat zurückzahlen. Also bin ich ab diesem Moment quasi sein Eigentum. Ich stehe permanent auf Abruf bereit.
Ein krasses Abhängigkeitsverhältnis.
Absolut. Und um das Bild noch ein bisschen komplexer zu machen, es gab in diesem Netzwerk noch eine dritte, enorm wichtige Rolle. Den Makler. In englischen Texten oft als Broker bezeichnet.
Also der Vermittler, der Leute zusammenbringt?
Genau. Es ging in dieser Gesellschaft nämlich oft gar nicht darum, jemanden zu kennen, der das hat, was du brauchst. Es ging darum, jemanden zu kennen, der den Zugang zu dieser rettenden Person hat.
Hast du dann ein Beispiel aus der Zeit?
Ja, ein hervorragendes historisches Beispiel aus den Quellen ist Plinius der Jüngere. Er war ein hochrangiger römischer Statthalter in der heutigen Türkei.
Okay.
Plinius war unfassbar reich und mächtig. Er konnte als Patron extrem viele Dinge einfach selbst regeln. Aber die absolut begehrteste Währung der damaligen Zeit, das römische Bürgerrecht, das konnte er nicht verleihen. Das durfte einzig und allein der Kaiser.
Aber Plinius hatte quasi die Handynummer vom Kaiser.
Im metaphorischen Sinne ja. Plinius war der einzige in seiner gesamten Provinz, der direkten persönlichen Zugang zu Kaiser Trajan hatte.
Ah, verstehe.
Plinius' ultimative Macht bestand also für viele Leute gar nicht in seinem eigenen Reichtum, sondern in seiner Fähigkeit, als Makler aufzutreten. Er konnte die Bitten seiner Klienten direkt an den ultimativen Patron in Rom weiterleiten.
Aber ganz ehrlich, wenn ich mir das so anhöre, das klingt für mich nach einem extrem toxischen, elitären Pyramidensystem von Gefälligkeiten.
Das kann man aus heutiger Sicht leicht so sehen, ja?
Bedeutet das dann nicht zwangsläufig, dass 99% der Gesellschaft permanent jemand anderem unterwürfig waren? Gab es da überhaupt Raum für Beziehungen, die nicht von so einem erdrückenden Machtgefälle geprägt waren?
Man könnte dieses System leicht als reine Top-Down-Unterdrückung missverstehen, das stimmt. Aber dieses Ethos der Gegenseitigkeit, das durchdrang jede einzelne soziale Schicht, auch die horizontalen.
Also auch Leute auf derselben Stufe? Freundschaft. Also nicht im modernen Sinne von, wir mögen uns und gehen einem gemeinsamen Hobby nach.
Überhaupt nicht. Es war vielmehr eine strategische Allianz der Gegenseitigkeit.
Okay, krass.
Ein sehr pointiertes Beispiel aus der Geschichte finden wir bei Pontius Pilatus und Herodes Antipas während der Verhandlung Jesu.
Ha, die biblische Geschichte.
Genau. Die historischen Quellen erwähnen da ganz beiläufig, dass diese beiden erbitterten Rivalen an exakt diesem Tag Freunde wurden.
Und warum genau da?
Weil Pilatus Herodes eine massive politische Höflichkeit erwies, indem er ihm erlaubte, über Jesus zu urteilen. Sie haben nicht plötzlich angefangen, sich sympathisch zu finden, weißt du? Sie haben ihre Rivalität in eine funktionierende Beziehung umgewandelt. Ab sofort wurden politische Gefälligkeiten ausgetauscht.
Also eine reine Zweckgemeinschaft. Wahnsinn. Aber wie sah das dann ganz unten aus? Wenn wir dieses politische Ränkespiel mal verlassen und aufs Land gehen, zu den einfachen Bauern, hatten die auch Patrone?
Dort war dieses Prinzip sogar noch viel existenzieller. Der griechische Autor Hesiod hat das schon Jahrhunderte zuvor in seinen Schriften für Landwirte auf den Punkt gebracht.
Was hat er geschrieben?
Er riet seinen Lesern: Wenn du dir von deinem Nachbarn Saatgut leihst, dann achte penibel darauf, es ihm mit exakt demselben Maß zurückzuzahlen. Oder, und das ist wichtig, mit einem noch großzügigeren Maß, falls du es dir leisten kannst.
Das klingt nach guter Nachbarschaft.
Ja, aber die Motivation dahinter war keine moralische Reinheit. Das war knallhartes Kalkül. Du musstest sicherstellen, dass dieser Nachbar auch bei der nächsten Krise wieder auf deiner Seite steht.
Das ist eigentlich faszinierend. Wenn man darüber nachdenkt, das war im Grunde eine dezentrale, rein soziale Lebensversicherung.
Ganz genau, so kann man das sehen.
Als antiker Bauer hast du ja keine Ernteausfallversicherung. Du hast keinen Dispo-Kredit bei der Bank. Wenn die Heuschrecken kommen oder der Regen ausbleibt, dann ist dein Ruf im Dorf, also quasi dein sozialer Kreditscore, das absolut einzige Sicherheitsnetz, das dich vor dem Verhungern bewahrt.
Lass uns genau bei diesem Kreditscore bleiben, das ist ein toller Vergleich.
Wie wurde der verwaltet? Es gab ja keine schriftlichen Verträge oder Datenbanken.
Stimmt, wer hat das kontrolliert?
Das gesamte Dorf fungierte als ein wandelndes Kassenbuch der Gefälligkeiten. Klatsch und Tratsch waren die Mechanismen, mit denen dieser Score permanent überwacht wurde.
Also jeder wusste, wer wem was schuldet.
Ja, und wer Gefälligkeiten annahm, aber in Zeiten des eigenen Überflusses geizig war und nichts zurückgab, der beging gesellschaftlichen Selbstmord.
Wow.
Undankbarkeit, auf Griechisch nennt man das Acharistia. Das war kein Kavaliersdelikt. Wer als undankbar galt, wurde aus dem gesamten Netzwerk ausgeschlossen.
Und das hieß dann?
Wenn das nächste Mal das Saatgut knapp wurde, half dir niemand mehr. Es war der totale existenzielle Ruin.
Das leuchtet mir für das Dorfleben völlig ein. Aber das bringt mich zu einem logischen Problem.
Welches?
Was passiert, wenn nicht nur mein Feld vertrocknet, sondern das ganze Dorf brennt? Oder eine landesweite Dürre herrscht? Dann kann mir auch der reichste Patron im Nachbarort nicht mehr helfen.
Da stößt das menschliche System an seine Grenzen, ja.
Wenn dieses System der Gefälligkeiten aber das einzige Modell war, das die Menschen kannten, um Sicherheit zu generieren, wie haben sie das dann auf diese unkontrollierbaren Mächte übertragen?
Das ist ein genialer Punkt. Sie haben genau dieses soziale Beziehungsmodell genommen und es schlichtweg in den Himmel projiziert. In ihrem Weltbild wurden die Götter als die ultimativen Patrone verstanden.
Also die Götter als Patrone.
Genau. Ein menschlicher Patron kann dir Land geben. Aber Jupiter oder Demeter, die können dir Regen, Gesundheit oder den Sieg in einer Schlacht schenken. Sie verfügen über die wertvollsten Ressourcen überhaupt.
Wenn die Götter also die obersten Patrone sind, welche Rolle spielen dann die Priester in den Tempeln? Sind das dann die Makler?
Ganz genau. Das spiegelt sich sogar direkt in der Sprache wider. Das lateinische Wort für einen hohen Priester ist Pontifex.
Aha, der Papst heißt heute noch so.
Richtig. Und das bedeutet wörtlich übersetzt Brückenbauer. Der Priester ist der Broker, der die Beziehung zwischen den ohnmächtigen menschlichen Klienten und dem übermächtigen göttlichen Patron vermittelt.
Und der Tempel?
Der Tempel war einfach nur der architektonische Raum, in dem Klienten ihre Dankbarkeit öffentlich demonstrierten. Genauso, wie sie es für einen menschlichen Patron draußen auf dem Forum tun würden.
Das klingt jetzt aber doch sehr stark nach einem kosmischen Getränkeautomaten. Wir lernen heute in der Schule ja oft diese römische Formel do ut des, also ich gebe, damit du gibst.
Oh ja, das höre ich oft.
Nach dem Motto, ich werfe dem Gott vorne ein Opferlamm in den Schlitz, drücke den Knopf und unten fallen 5 Liter Regen für mein Weizenfeld heraus. War Religion damals wirklich so mechanisch?
Das ist ein sehr häufiges Missverständnis, das aus unserer modernen, transaktional geprägten Denkweise kommt. Die Notizen zu unseren heutigen Quellen korrigieren dieses Bild durch eine extrem wichtige Nuance.
Welche denn?
Die antike Religiosität funktionierte meistens gerade nicht nach dem Prinzip du ut des, sondern nach der Formel du quia delisti.
Ich gebe, weil du gegeben hast.
Exakt. Das ist der feine, aber wirklich entscheidende Unterschied. Religion in der Antike, und das schließt den griechisch-römischen Raum genauso ein wie das damalige Judentum, wurde vor allem durch die tief empfundene Dankbarkeit für bereits erhaltene Geschenke angetrieben.
Das heißt, man hat nicht gebettelt, man hat sich bedankt.
Meistens, ja. Man brachte Tieropfer dar oder stiftete Altäre, um die vergangenen Wohltaten der Götter öffentlich anzuerkennen. Die Hoffnung dabei war natürlich, dass man sich durch diese extreme Demonstration von Loyalität und Dankbarkeit als würdiger Empfänger für zukünftige Gaben qualifizierte.
Also keine plumpe Bestechung?
Nein. Es ging um die permanente Pflege eines extrem ungleichen Beziehungsnetzwerks.
Okay. Und das erklärt vermutlich auch eines der für mich verrücktesten Phänomene der antiken Geschichte, das mich irgendwie schon immer irritiert hat.
Was meinst du?
Warum die Römer plötzlich anfingen, einen lebenden Politiker wie den Kaiser Augustus als Gott zu verehren.
Oh, das ist vielleicht das allerbeste historische Beispiel für diese psychologische Mechanik. Wir müssen uns da mal die Ausgangslage vor Augen führen. Rom hatte Jahrzehnte blutiger, wirklich brutaler Bürgerkriege hinter sich.
Die Leute waren am Ende.
Die Gesellschaft war völlig zerrissen, traumatisiert und erschöpft. Und dann kommt Augustus, besiegt alle Gegner und bringt den gesamten Mittelmeerraum plötzlich Frieden und absolute Stabilität.
Ein Geschenk, das buchstäblich unbezahlbar ist.
Und genau das war das psychologische Problem der Menschen damals. Wie erweist man einem Patron Dankbarkeit für ein Geschenk, das so unfassbar gigantisch ist?
Eine einfache Marmorstatue auf dem Marktplatz tut's da wohl nicht mehr.
Eben nicht. Auch eine Lobesrede im Senat reichte bei weitem nicht mehr aus, um diese Gegenseitigkeit auch nur ansatzweise auszubalancieren. Dieses Geschenk des Friedens war von einer Dimension, die man eigentlich nur den Göttern zuschrieb.
Ach krass, das heißt, die mussten ihn vergöttlichen.
Also musste die Erwiderung der Klienten ihre Dankbarkeit in der Konsequenz ebenfalls göttlich sein. Sie begannen, Augustus in Tempeln zu verehren. Nicht zwangsläufig, weil sie ernsthaft dachten, er könne das Wetter kontrollieren oder so.
Sondern?
Sie taten es, weil im System der Patronage nur göttliche Verehrung als angemessener Ausdruck der Dankbarkeit vor einen derartigen Wohltäter existierte. Es gab gar kein anderes Format dafür.
Wahnsinn. Wenn dieses Prinzip des Ich gebe, weil du gegeben hast, so tief in der DNA dieser Kultur verwurzelt war, da muss das ja auch massive Spuren in der Sprache hinterlassen haben.
Absolut. Die Sprache ist voll davon.
Ich sehe in den Notizen, dass wir dringend über zwei Worte sprechen müssen, die für uns heute eigentlich nur noch in der Kirche existieren, damals aber das komplette Straßenbild prägten. Gnade und Glaube.
Lass uns zuerst das Wort Gnade nehmen. Auf Griechisch heißt das Charis. Wenn wir das heute hören, denken wir sofort an Theologie, an Paulus oder an religiöse Vergebung.
Ja, Gnade vor Gericht oder so.
Genau. Aber im ersten Jahrhundert war Charis ein völlig profanes Alltagswort. Es beschrieb exakt die Mechanik der Patronage, über die wir gerade reden. Es trug drei sehr spezifische Bedeutungen in sich, je nachdem, wer gerade agierte.
Drei Bedeutungen gleichzeitig?
Ja. Erstens beschrieb es die wohlwollende Bereitschaft eines Patrons, überhaupt erst großzügig zu sein. Zweitens stand es für das physische Geschenk oder die Gunst selbst. Und drittens beschrieb Charis die aktive, öffentliche Dankbarkeit des Empfängers für genau dieses Geschenk.
Ich habe in den Quellen dazu ein Bild gesehen, das dort angeführt wird und das ich wahnsinnig faszinierend fand. Es geht um dieses antike Motiv der drei Grazien, diese drei göttlichen Nymphen. Wie genau verbindet sich dieses Kunstmotiv mit der Funktionsweise von Charis?
Diese drei Nymphen tauchen in der antiken Kunst immer wieder auf. Und sie werden fast immer so dargestellt, dass sie im Kreis tanzen und sich dabei an den Händen halten.
Okay, und was bedeutet das?
Jede der drei Nymphen repräsentiert einen dieser Aspekte von Charis. Das Geben aus freiem Willen, das Annehmen des Geschenks und das Zurückgeben durch lebenslange Dankbarkeit. Der Tanz fließt harmonisch im Kreis.
Ah, und wenn man nicht dankbar ist?
Wenn du nun als Klient einen rettenden Gefallen annimmst, danach aber keine Dankbarkeit zeigst, dann stoppst du nicht einfach nur einen Austausch, du lässt die Hand im Kreis los.
Du reißt diese Harmonie auseinander.
Genau, du trittst den Göttinnen buchstäblich auf die Füße.
Und das macht noch einmal deutlich, warum Undankbarkeit, diese Acharistia, ein so absolutes soziales Tabu war. Man zerstörte den Tanz der Gesellschaft.
Schöner hätte man das nicht sagen können.
Wie passt dann das andere große Wort da hinein? Glaube oder Pistis im Griechischen? Wenn wir heute über Glauben sprechen, meinen wir ja oft, dass jemand etwas für wahr hält, obwohl die Beweise irgendwie fehlen. Ich glaube, dass es morgen regnet.
Ja, das ist unser heutiges Verständnis. Aber das antike Konzept von Pistis hatte mit blindem Verwahrhalten von Fakten überhaupt nichts zu tun.
Was war es dann?
Innerhalb des Patronagesystems war Pistis durch und durch relational. Es bedeutete unerschütterliches Vertrauen und Loyalität.
Also Vertrauen in eine Person?
Genau. Aus der Perspektive des Klienten war es das absolute Vertrauen in die Zuverlässigkeit seines Patrons. Diese tiefe Gewissheit, er wird mich in der Not nicht im Stich lassen. Und umgekehrt verlangte der Patron Pistis vom Klienten in Form von absoluter Treue. Es ging also immer um die Verlässlichkeit innerhalb einer ganz konkreten Beziehung.
Das leuchtet mir theoretisch alles total ein. Aber lass uns das mal auf harte historische Realitäten runterbrechen. Die antiken Philosophen sagten ja auch, ein ehrbarer Patron sollte kein bloßer Investor sein, der nur gibt, wenn er finanziell davon profitiert.
Richtig.
Stattdessen sollte man Menschen unterstützen, die, um mal in unserer Sprache zu bleiben, eine exzellente Bonität für Dankbarkeit aufweisen. Aber rein logisch, wie kann ein völlig mittelloser Klient, der absolut nichts besitzt, seinem superreichen Patron überhaupt beweisen, dass er diese Dankbarkeit besitzt?
Durch Loyalität, die wirklich keine Grenzen kennt. Und zwar eine Loyalität, die aufrechterhalten wird, selbst wenn sie den gesellschaftlichen oder physischen Ruin des Klienten bedeutet.
Bis zum bitteren Ende.
Seneca drückt das unmissverständlich aus. Er sagt, wirkliche Dankbarkeit zeigt sich erst, wenn du bereit bist, für deinen Patron ins Exil zu gehen, dein Blut zu vergießen oder bittere Armut zu ertragen, falls dieser Patron politische Ungnade fällt. Ein Schönwetterklient, der war völlig wertlos.
Das klingt nach einem enormen Risiko. Gibt es jemanden, der das in der Geschichte mal erfolgreich durchgespielt hat?
Ja, und es ist ausgerechnet eine Figur, die wir heute meist nur aus einem ganz anderen Kontext kennen. Herodes der Große.
Der König Herodes.
Genau der. Herodes war ein politisches Genie, wenn es um das Spiel von Patron und Klienten ging. In seinen jüngeren Jahren, während der römischen Bürgerkriege, hatte er sich dem mächtigen römischen Feldherrn Marcus Antonius als absolut loyaler Klient verschrieben.
Okay, er stand auf der Seite von Antonius.
Doch dann kam die entscheidende Wende. Antonius verlor den ultimativen Krieg gegen Octavian, also den Mann, der bald darauf Kaiser Augustus werden sollte. Antonius nahm sich das Leben, Octavian war auf einmal der unangefochtene Alleinherrscher der Welt.
Okay, das ist der absolute Albtraum für jeden Klienten. Dein Patron ist tot und der neue mächtigste Mann der Welt ist der Todfeind deines Patrons. Was macht Herodes? Er muss doch eigentlich sofort alle Verbindungen zu Antonius leugnen und behaupten, er wäre immer schon heimlich für Augustus gewesen.
Das wäre wahrscheinlich die instinktive, aber extrem kurzsichtige Reaktion gewesen. Herodes verstand die Psychologie der Patronage viel, viel tiefer. Anstatt panisch zurückzurudern, trat er vor den siegreichen Augustus und sagte etwas völlig Unerwartetes.
Was denn?
Er sagte: Ich werde dich nicht anlügen. Antonius war mein Patron und ich war ihm bis zum bitteren Ende absolut loyal. Ich habe ihm Geld, Truppen und Waffen geschickt.
Wow, ein riskantes Geständnis.
Und dann der Twist. Er sagt weiter: Aber genau dieses Maß an eiserner Loyalität ist das, was ich dir heute anbiete. Sieh dir an, wie treu ich meinem gefallenen Patron gedient habe. Stell dir vor, was ich für dich tun werde.
Wahnsinn. Er hat Augustus also gar nicht angefleht, sondern ihm quasi seine nachgewiesene Bonität für Loyalität als Transfergut angeboten. Und warum hat Augustus das akzeptiert und ihn nicht einfach sofort hinrichten lassen?
Weil Augustus genau wusste, wie extrem selten und wertvoll echte Pistis, also echte Loyalität, in dieser von Verrat geprägten Welt war. Ein Klient, der seinen alten Patron beim ersten Anzeichen von Schwäche verrät, der wird auch seinen neuen Patron verraten.
Logisch.
Herodes hatte bewiesen, dass er den Kreistanz der Charis unter keinen Umständen abbricht. Augustus war davon so beeindruckt, dass er ihn sofort als Klienten annahm und ihn sogar in seiner Herrschaft über Judäa bestätigte.
Das ist eine unfassbare Story. Lass uns all diese Zahnräder, Patron, Klient, Makler, Charis, Pistis zum Abschluss mal an einer einzigen, sehr berühmten Geschichte aus der Bibel synthetisieren. In unseren Quellen wird nämlich die Begebenheit des römischen Hauptmanns aus dem Lukasevangelium, Kapitel 7, analysiert. Und wenn man da mal unsere heutige Brille aufsetzt, sieht man plötzlich, wie mechanisch perfekt dieses System dort ablief.
Also es ist wirklich ein Paradebeispiel. Die Ausgangslage ist folgende. Wir haben einen römischen Hauptmann, einen Centurio, in der galiläischen Stadt Kapharnaum. Er ist ein Offizier der römischen Besatzungsmacht.
Also ein Feindbild eigentlich.
Im Prinzip ja. Sein hochgeschätzter Diener liegt nun im Sterben. Dieser Hauptmann hat militärische Macht und finanzielle Mittel, aber das Einzige, was er jetzt braucht, nämlich Heilung, das kann er sich nicht kaufen. Er hört aber, dass Jesus diese Macht zur Heilung besitzt.
Okay, in unserer modernen transaktionalen Denkweise würde der Hauptmann jetzt einfach zu Jesus hingehen und ihn bezahlen. Oder bedrohen, er ist ja Soldat. Aber er verhält sich wie ein perfekter Teil des antiken Netzwerks. Wir erfahren nämlich, dass dieser Hauptmann zuvor extrem großzügig als Patron für die Stadt Kapernaum aufgetreten ist. Er hat der jüdischen Gemeinde aus eigener Tasche eine Synagoge gebaut. Er hat also massiv in seinen sozialen Kreditscore investiert.
Genau. Und diese Vorinvestitionen, die nutzt er jetzt.
Ja.
Weil er diese Synagoge gebaut hat, kann er nun die jüdischen Ältesten der Stadt als seine Makler, seine Broker einsetzen. Diese Ältesten stehen tief in seiner Schuld, sie sind seine Klienten. Also gehen sie zu Jesus.
Und was tun sie dort?
Sie preisen öffentlich die Tugend ihres Patrons an, genau wie es ihre Pflicht ist. Sie sagen zu Jesus: Er ist es wirklich wert, dass du ihm diese Gunst erweist. Denn er liebt unser Volk und hat uns die Synagoge gebaut.
Sie rufen also seinen perfekten Score für Dankbarkeit ab, um Jesus, der hier der ultimative Patron ist, zu einer Gunst zu bewegen. Jesus macht sich dann ja auf den Weg, aber dann passiert etwas, das die Rollen noch einmal komplett verdreht.
Ja, die Szene spitzt sich zu.
Der Hauptmann schickt ihm Freunde entgegen und lässt ausrichten: Herr, bemühe dich nicht weiter. Ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach trittst. Sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund.
Und genau das ist der Punkt, an dem die Mechanik der Pistis, des Glaubens, kulminiert. Jesus reagiert darauf nämlich extrem erstaunt und sagt: Einen solchen Glauben, eine solche Pistis habe ich in ganz Israel nicht gefunden.
Warum lobt er ihn so überschwänglich?
Weil der Hauptmann das Prinzip von Autorität und Loyalität im Patronagesystem komplett internalisiert hat. Der Hauptmann argumentiert aus seiner eigenen militärischen Welt. Er sagt quasi: Ich habe Soldaten unter mir, wenn ich sage geh, dann geht er. Ich kenne die Befehlskette.
Er überträgt das also direkt.
Genau, er überträgt dieses tiefe, strukturelle Vertrauen in die absolute Zuverlässigkeit von Autorität direkt auf Jesus. Das ist Pistis in Reinkultur. Er hat so viel Vertrauen in die Macht des Patrons, dass dieser nicht einmal physisch anwesend sein muss, um den Gefallen zu gewähren.
Alle Zahnräder greifen in dieser kleinen Szene perfekt ineinander. Makler vermitteln, menschliche Patronen nutzen ihren Einfluss, Klienten loben ihren Gönner und am Ende steht die absolute Pistis zu dem Patron, der das Unmögliche tun kann.
Besser kann man es nicht zusammenfassen.
Wenn du als Zuhörer also das nächste Mal einen Gefallen für einen guten Freund tust und er sich 100-mal bedankt, oder wenn du das nächste Mal bei Amazon mit einem einzigen lautlosen Klick etwas bestellst und es am nächsten Tag anonym vor deiner Tür liegt, dann denk vielleicht einen Moment darüber nach, was unsere geschätzte moderne Effizienz eigentlich verdrängt hat. Sie hat dieses dichte, lebenslange, oft echt erdrückende, aber eben auch immer tragende Netz aus gegenseitiger Verpflichtung, Ehre und Loyalität ersetzt.
Und um die Tragweite dieses Netzes noch deutlicher zu machen, die Quellen weisen darauf hin, dass diese antiken Bande der Patronage so unfassbar stark waren, dass sie sogar den Tod überdauerten.
Wie meinst du das?
Kinder erbten die Freundschaften, aber eben auch die Dankesschulden ihrer Eltern. Der Tanz der drei Grazien stoppte nicht, er ging über Generationen hinweg unaufhaltsam weiter.
Und genau das führt mich zu einem letzten, echt provokanten Gedanken, den du heute aus dieser Analyse mitnehmen kannst. Wir haben diese generationenübergreifenden sozialen Verpflichtungen in unserer modernen Gesellschaft fast völlig gekappt. Wir gehen lieber allein zur Bank, wir schließen Versicherungen ab, um bloß nicht auf die Gefälligkeiten der Nachbarn angewiesen zu sein, wenn das metaphorische Dach brennt. Aber was bedeutet das eigentlich für uns heute? Sind wir durch dieses kühle, transaktionsbasierte System wirklich so viel freier und unabhängiger geworden, wie wir uns immer gerne einreden? Oder stehen wir am Ende des Tages ohne diese tief verwurzelten, geerbten Sicherheitsnetze aus Gefälligkeiten und gegenseitiger Abhängigkeit vielleicht einfach nur sehr viel isolierter da, wenn der wirkliche Sturm losbricht? Ein Gedanke, den du in deinen eigenen Netzwerken heute einfach mal sacken lassen kannst.